Lingo Science, der Logo-Studien-Podcast von Lingolab.
Tiefe Hirnstimulation bei anhaltendem Entwicklungsstottern. Das anhaltende Entwicklungsstottern betrifft etwa 1% der Erwachsenen und zeichnet sich durch Unterbrechungen des Redeflusses wie Blockaden, Wiederholungen und Dehnungen aus, die die sichtbarsten Aspekte der Störung darstellen. Stottern umfasst jedoch auch weniger sichtbare, aber klinisch wesentliche Komponenten wie emotionale, kognitive und physiologische Reaktionen, die die Lebensqualität und die kommunikative Partizipation erheblich beeinträchtigen können. Auch wenn Stottern heute zunehmend als eine Variante der menschlichen Kommunikation und nicht ausschließlich als eine zu beseitigende Störung anerkannt wird, möchten viele Menschen, die stottern, dennoch ihre Symptome und deren Auswirkungen reduzieren. Zu den etablierten Behandlungsansätzen zählen verhaltensorientierte Therapien, die die Sprechweise verändern und den Umgang mit Stotterereignissen trainieren, sowie psychologische Interventionen wie die kognitive Verhaltenstherapie, die emotionale und soziale Aspekte adressieren. Die Effekte auf die beobachtbare Sprachflüssigkeit sind jedoch nicht immer langfristig stabil und manche Betroffene empfinden neue Sprechmuster als unnatürlich oder schwer in den Alltag integrierbar. Vor diesem Hintergrund wird nach weiteren therapeutischen Möglichkeiten gesucht. In den letzten Jahrzehnten zeigten Neuroimaging-Studien, dass Stottern mit funktionellen und strukturellen Unterschieden in kortiko-basal-thalamo-kortikalen Netzwerken verbunden ist, also in jenen Schleifen, die Cortex, Basalganglien, Thalamus und Kleinhirn miteinander verbinden. Diese Erkenntnisse haben zu der Hypothese geführt, dass eine gezielte Modulation dieser Netzwerke die Sprachflüssigkeit beeinflussen könnte. Nichtinvasive Verfahren wie die transkranielle Gleichstromstimulation, kurz TDCS, konnte in früheren Studien eine Reduktion der Stotterhäufigkeit um etwa 26% zeigen, allerdings mit zeitlich begrenzten Effekten. Zudem erfordert TDCS wiederholte externe Anwendungen, was im Alltag nur bedingt praktikabel ist. Die tiefe Hirnstimulation, im Folgenden DBS für Deep Brain Stimulation genannt, unterscheidet sich hiervon grundlegend. Sie ist ein invasives neurochirurgisches Verfahren, bei dem Elektroden dauerhaft in spezifische Hirnareale implantiert werden. Über einen unter der Haut eingesetzten Impulsgenerator wird anschließend kontinuierlich elektrische Stimulation abgegeben. DBS ist seit Jahren eine etablierte Therapie bei Bewegungsstörungen wie Parkinson-Tremor und Dystonie, wurde jedoch bislang nicht gezielt zur Behandlung von Stottern eingesetzt. Christian Arkell und KollegInnen führten daher die erste Studie durch, in der DBS explizit zur Behandlung von Stottern angewandt wurde. Ziel war es, zu untersuchen, ob die Stimulation des ventralen intermediären Kerns, kurz VIM, des linken Thalamus die Symptomatik eines Erwachsenen mit schwerem, therapieresistentem Stottern reduzieren kann. An der Studie nahm ein 24-jähriger Mann teil, der seit seiner Kindheit schwer stotterte und zahlreiche Behandlungsversuche ohne zufriedenstellenden Erfolg durchlaufen hatte. Durchschnittlich produzierte er 36,5% gestotterte Silben. Vor der Operation wurden 4 Baseline-Messungen durchgeführt. 2 Jahre davor, ein Dreivierteljahr davor, 13 Wochen davor und wenige Tage davor. Die Schwere des Stotterns wurde mit Hilfe des SSI-4 erhoben, das die Häufigkeit gestotterter Silben, die Dauer der längsten Stotterereignisse sowie begleitende körperliche Symptome berücksichtigt. Ergänzend wurde mit dem OASIS für Erwachsene die subjektive Erfahrung des Stotterns erfasst, einschließlich emotionaler Reaktionen, kommunikativer Einschränkungen und Auswirkungen auf die Lebensqualität. Bei den Bewertungen mit dem SSI-4 vor der Operation wurden 4 Sprachproben verwendet. Ein monologischer Abschnitt im Gespräch mit einer Sprachtherapeutin, ein Interview mit einem unbekannten Passanten, ein Telefonat mit einer unbekannten Person und eine Leseaufgabe. Diese 4 Bedingungen erlaubten eine relativ breite Erfassung der Symptomatik in unterschiedlich alltagsnahen Kontexten. Postoperativ wurden aufgrund der hohen Anzahl wiederholter Messungen jedoch nur 2 dieser Bedingungen in die SS4-Analyse einbezogen, nämlich der monologische Abschnitt im Gespräch mit der Therapeutin und die Leseaufgabe. Der OASIS-Fragebogen wurde hingegen in allen Nachuntersuchungen vollständig ausgefüllt. Insgesamt erfolgten 4 präoperative und 38 postoperative Messzeitpunkte über einen Zeitraum von etwa 2 Jahren. Die Forscher implantierten Elektroden in den ventralen intermediären Kern des linken Thalamus, einer Struktur, die an den neuronalen Schaltkreisen beteiligt ist, welche den Kortex, die Basalganglien und das Kleinhirn verbinden und bekanntermaßen an der Sprachproduktion und dem Stottern beteiligt sind. Nach dem Eingriff wurde der Teilnehmer über einen Zeitraum von 2 Jahren beobachtet, währenddessen die Stimulationsparameter systematisch variiert und wiederholte Bewertungen des Stotterns durchgeführt. Um die Wirkung der Hirnstimulation zu isolieren, erhielt der Teilnehmer während des Studienzeitraums keine logopädische Therapie. Die Ergebnisse zeigten eine signifikante Verringerung der beobachtbaren Stotterhäufigkeit. Im Durchschnitt sank der Anteil der gestotterten Silben von 31% vor der Intervention auf 17% nach Beginn der Stimulation. In den Momenten, in denen die Stimulation optimiert war, erreichte die Verringerung 62%. Auch der gesamte Schweregrad des Stotterns verringerte sich von 38% vor der Operation auf 27% 24 Monate nach der Operation. Darüber hinaus berichtete der Teilnehmer über eine Verbesserung seiner subjektiven Erfahrung und eine Verringerung der Auswirkungen des Stotterns auf seine Lebensqualität. Die Selbsteinschätzung der Stottererfahrung im OASIS-Fragebogen sank von durchschnittlich 2,36 vor der Operation auf durchschnittlich 1,57 nach der Operation, was einer relativen Verringerung von 34% entspricht. Ein wichtiger Aspekt ist, dass die Wirkung nicht sofort eintrat. Die Veränderungen in der Sprachflüssigkeit traten allmählich im Laufe von Wochen oder Monaten auf, wobei die durchschnittliche Zeit bis zum Erreichen der maximalen Wirkung nach einer Änderung der Stimulationsparameter auf etwa 80 Tage geschätzt wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Hirnstimulation das Stottern nicht direkt unterdrückt, sondern möglicherweise die an der Sprachproduktion beteiligten neuronalen Netzwerke schrittweise moduliert. Darüber hinaus war die Verringerung des Stotterns mit den Stimulationsparametern verbunden, insbesondere mit der Stimulationsfrequenz, was darauf hindeutet, dass der beobachtete Effekt mit der Neuromodulation und nicht nur mit zufälligen Faktoren zusammenhängt. Trotz der berichteten Verbesserungen weist die Studie zentrale Einschränkungen auf. Es handelt sich um einen Einzelfall, sodass keine Aussagen über die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Personen möglich sind. Ein genauer Blick auf die Verlaufsdaten zeigt zudem, dass die Reduktion der gestotterten Silben nicht durchgehend stabil blieb. Zwar sanken die Werte zunächst deutlich, gegen Ende des Beobachtungszeitraums kam es jedoch wieder zu einem Anstieg, wenn auch weiterhin unterhalb des präoperativen Niveaus. Dies unterstreicht die weiterhin bestehende Variabilität des Stotterns und relativiert die Vorstellung eines dauerhaft gleichbleibenden Effekts. Hinzu kommt, dass postoperativ nur 2 Sprechsituationen systematisch in die SSI-4-Analyse einbezogen wurden. Die alltagsnaheren Kontexte, das Gespräch mit einer fremden Person und das Telefonat, wurden nach dem Eingriff nicht mehr ausgewertet. Damit bleibt offen, inwieweit sich die beobachteten Veränderungen auch in realitätsnahen Kommunikationssituationen in vergleichbarer Weise gezeigt hätten. Auch die subjektive Erfassung mittels OASIS-A bleibt auf ein standardisiertes Instrument beschränkt und kann die individuelle, oft vielschichtige Erfahrung des Stotterns nur begrenzt abbilden. Schließlich handelt es sich bei der tiefen Hirnstimulation um einen invasiven neurochirurgischen Eingriff mit potenziellen Risiken, der nicht mit konventionellen logopädischen Interventionen gleichgesetzt werden kann. Insgesamt deutet die Studie darauf hin, dass DBS beobachtbare Aspekte des Stotterns modulieren kann. Sie beweist jedoch nicht, dass es eine Heilung für Stottern gibt und wird der multidimensionalen Natur dieser Erfahrung nicht vollständig gerecht. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis neuronaler Mechanismen bei, sollten jedoch mit Vorsicht genossen werden. Weitere Forschung mit größeren Stichproben ist hier unbedingt notwendig, um Sicherheit, Wirksamkeit und klinische Relevanz zu prüfen und insbesondere um zu klären, inwieweit nicht nur die Sprachflüssigkeit, sondern auch die umfassende Stottererfahrung beeinflusst wird. Auf den Punkt gebracht von Giorgio Benedetti, akademischer Sprachtherapeut und Stuttering Specialist in Berlin und online. Die Studie hat uns zum Nachdenken gebracht. Über die Ergebnisse hinaus wirft diese Studie nämlich eine grundsätzliche Frage auf. Wenn wir bereit sind, mit invasiven Verfahren direkte neuronale Netzwerke einzugreifen, um Sprachflüssigkeit zu erhöhen, was genau behandeln wir dann? Individuelles Leiden? Oder die Abweichung von einer Norm des Redeflusses? Vielleicht sagt dieser Ansatz nicht nur etwas über das Stottern aus, sondern auch über ein medizinisches Verständnis, das Veränderung vor allem über die Korrektur beobachtbaren Verhaltens definiert. Die entscheidende Frage ist daher weniger, ob wir das Hirn beeinflussen können, um Stottern zu reduzieren, sondern warum wir das Bedürfnis verspüren, dies zu tun. Und was das über unser Verständnis von Normalität und Kommunikation verrät. Einen tollen Frühsommer mit viel Lebensqualität wünscht Ihr Team von Lingolab.